Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem AOM DSP Snack. Heute unser Thema: Warum DSP-Kampagnen scheitern. Mit, wie immer, Florian Giulio Fotta. Moin Flo.
Moin. Ja, freut mich, dass wir heute wieder ein Thema zusammen besprechen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein Thema, ne, wo du ja auch selbst sagst, Mensch, das gibt es leider ab und an, dass DSP-Kampagnen scheitern. Ne? DSP ist keine Erfolgsgarantie. Ich würde sogar sagen, dass der DSP-Erfolg wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schwerer ist als im Bereich Sponsored Advertising, weil es technisch komplexer ist. Ich weiß nicht, wie schaust du drauf oder sagst du, nee, es ist eigentlich irgendwie gleich, am Ende geht es immer eigentlich nur ums Produkt, wenn das gut ist, ist beides ein Selbstläufer. Oder kann man bei DSP mehr falsch machen, kann man bei Sponsored Ads mehr falsch machen? Wie ist es?
Also ich würde schon dir dahingehend recht geben, dass man halt einfach, wenn du überlegst, dass halt der Sponsored-Bereich ist, geht da halt eben um Keyword-Targeting. Das heißt, der User ist schon bereits dabei, sich für ein bestimmtes Produkt, für eine bestimmte Kategorie, für eine bestimmte Brand zu interessieren oder zu informieren halt eben auf Amazon. Und ich sage immer gerne, Amazon ist halt der neue Katalog, den man halt zu Hause hat. Früher noch kenne ich es auch noch und halt durchgestöbert hat, was interessiert mich jetzt. Und das ist halt eben, was Amazon jetzt heutzutage ist. Und wo du dann halt dieses effektive oder schon zielgerichtete Suchen hast, sind wir bei einer DSP-Kampagne, ja, im ersten Augenblick, wenn man jetzt unten im Funnel anfängt, klar, auch bei einem Retargeting, aber auch Retargeting heißt, du musst den User erstmal identifizieren, der sich etwas angesehen hat, nicht nur, weil er es interessant fand, sondern weil er wirklich Interesse dran hat. Und dann musst du diesen User auch erst zurückholen. Das heißt halt, du bist von einem effektiven Suchen zu einem, ich muss diesen wieder aktivieren, den User. Ja. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied einfach.
Ja, ich finde, das hast du gut zusammengefasst. Ne? Also ich finde so, schon Advertising, ne, da gibt es natürlich nicht nur Keyword-Targeting, sondern kannst natürlich auch Asin-Targeting machen, Kategorie-Targeting und so weiter. Aber ich glaube, also wir sehen ja schon, dass der größte Teil, das größte Volumen irgendwie schon darüber die Sponsored Products läuft. Und da geht es natürlich häufig darum, bestehende Nachfrage abzugreifen. Das heißt, irgendwie bestehende Suchen. Mhm. Und da ist natürlich der Interessent irgendwie schon relativ nah am Kauf. So, da muss natürlich das Produkt so passen. Und bei DSP, in Abhängigkeit davon, ob wo du irgendwie im Funnel ansetzt, geht es natürlich darum, auch Nachfrage auch erst zu kreieren. So, und genau. Das ist natürlich erstmal komplexer. Das ist natürlich irgendwie auch eine coole Chance, ne, wenn man sagt, okay, in der Kategorie, meine Kategorie ist super umkämpft, wir haben extrem hohe Klickpreise auf den relevanten Suchbegriffen, dass man dann dahergeht und sagt, okay, ich gehe in andere Kategorien und kreiere Nachfrage. Sehr prominentes Beispiel war ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast, ist Natural Elements, die irgendwann natürlich damit angefangen haben, weil alle, es gibt ganz viele Firmen, die verkaufen Vitamin C, Vitamin D, Magnesium, Fischölkapseln und so weiter. Dann hauen die sich natürlich die Köpfe ein bei den Klickpreisen, das ist teilweise extrem hoch und. Die sind auch bereit, extrem viel für Kunden auszugeben, weil sie eben wissen, dass das auch wiederkehrender Umsatz ist, weil das Verbrauchsartikel sind. Und so weiter. So, das heißt, du musst dir natürlich irgendwann fragen, wie viel bin ich bereit für einen Kunden, für den Kunden auszugeben, wenn ich den einkaufen möchte. Sponsored Advertising, weil da eben ganz viel Konkurrenz ist. Das ist extrem hohe Klickpreise und deshalb, weil die Frage, okay, wo kriegen wir vielleicht günstige Kunden? Dann haben die halt mit DSP-Kampagnen Nachfrage in anderen Kategorien kreiert erst. Ne? Ich sag mal so ein Beispiel, wenn jetzt jemand besonders teure Shampoos gesucht hat auf Amazon, dass sie gesagt haben, okay, das ist eine relevante Zielgruppe dem möchte ich irgendwie proaktiv meine Nahrungsergänzungsmittel zeigen, die halt irgendwie Biotin enthalten, für schöne Haare sind. Dann kreiere ich ja quasi erst einen Demand quasi bei diesen Leuten, die doch gar nicht eigentlich ein Shampoo gesucht haben. Das ist natürlich irgendwie sehr komplex, weil es dann darum geht, halt aufzudecken, okay, wo ist denn meine Zielgruppe, die nach ähnlichen Produkten sucht, aber noch gar nicht wissen, dass sie Lust auf meine Produkte halt haben. So, und das, finde ich, macht es ein bisschen komplexer. Das heißt, irgendwie triffst du die Zielgruppe, ja, nein. Und dann hast du natürlich auch den Unterschied bei den DSP-Kampagnen gegenüber den Sponsored-Ads-Kampagnen, dass die natürlich, dass du auch, glaube ich, technisch sehr viel mehr falsch machen kannst. Du hast natürlich auch bei Sponsored-Advertising natürlich mit den Übereinstimmungstypen und so weiter und den Geboten durchsetzen musst und so weiter, hast du natürlich eine gewisse Herausforderung. Das ist alles andere als ein Selbstläufer. So, wir machen das ja auch für sehr, sehr viele Kunden. Aber bei DSP ist es ja dann doch so, dass diese ganze Ad-Tech-Welt nochmal ein bisschen anders funktioniert, du demnach mehr technische Herausforderungen hast und ich glaube auch ganz einfach so dementsprechend auch häufiger Sachen falsch auch einstellen kannst. Ich weiß nicht, was würdest du so sagen, sind so typische Themen, die beim Kampagnen-Setup typischerweise bei DSP-Kampagnen so technisch falsch gemacht werden, wo du als erfahrener DSP-Manager, der das irgendwie über 10 Jahren machst, was du regelmäßig siehst, wo du sagst, boah, warum kriegen Leute das nicht irgendwie in den Griff? Oder jetzt haben wir hier schon wieder irgendwie den technischen Fehler drin.
Manchmal sind es halt wirklich so Themen wie, man denkt zu sehr aus der einen Welt in die andere Welt. Das heißt so, die Preise sind sehr gering. Oder halt auch schon die generellen Kampagnenpreise sind super gering. Das heißt, wir liefern hier ja auf nicht auf CPC aus hauptsächlich, sondern wir liefern ja hier wirklich auf CPM-Basis aus. Das heißt, so sehen Tausender Kontaktpreise. Und du musst halt hier überlegen, dass du mal mindestens mit Durchschnitt 1 bis 2 Euro rechnest. Dann hast du auch noch Datenanbieter, die du ja auch noch zahlst. Das heißt, so viel wie du kannst hier verschiedene Daten nutzen, seien es die von Amazon, von Third Party, was wir auch immer gerne machen. Und dann läppert sich das Ganze schon. Und wenn du dann halt eine Kampagne mit zum Beispiel 500 Euro, 300 Euro oder weniger noch versuchst zum Laufen zu bringen, wird das halt schwierig, weil die Reichweite, die du hinten raus generierst, ist halt nicht groß. Weil wenn du dir dann auch noch überlegst, eine DSP bekommt natürlich auch noch eine DSP-Fee. Und dann nimmt auch noch der Einkäufer, also Amazon nimmt hier Geld, dann aber auch der Verkäufer auf der anderen Seite hat meistens auch noch eine SSP-Fee, das heißt, der geht dann auch noch mal Geld weg. Und wie viel hast du dann am Ende wirkliches Media-Budget, um User zu erreichen? Das heißt, es kann halt einfach passieren, dass du von vornherein mit zu wenig Geld planst und dadurch nicht genug Möglichkeiten hast zu optimieren, wirklich auf die richtige Zielgruppe, weil auch die muss ja erst statistisch relevant gefunden werden und dann darauf optimiert. Und ich glaube, der zweitgrößte Punkt, den ich kenne, ist einfach zu viele Targetings. Also man kann in jeder Kampagne kannst du zum Beispiel einstellen und oder. Also das heißt, so viel wie du möchtest einen User haben, der im Alter von so, sagen wir mal, 20 bis 40 ist. Und dann möchtest du einen User haben, der nur männlich ist. Und wenn dann gehst du auch noch weiter und der dann auch nur Fußball guckt und auch nur Champions League, der am liebsten aber auch nur. Und so, du merkst schon, ne, je weiter du das machst, desto geringer wird am Ende deine Zielgruppe. Am besten hast du dann halt sich auch nur Actionfilme ansieht und das am liebsten auch nur möchtest du ausliefern am Sonntag, weil am Sonntag sind die Verkäufer am stärksten. Und dann möchtest du auch nur zwischen 17 und 18 Uhr laufen, weil dann sitzen die Leute ja da kurz bevor der Spielfilm läuft. Und je mehr du da anfängst und die Targetings kleiner zu machen, sage ich immer, sollen wir am Ende eine Postkampagne machen? Soll der Kunde uns halt das Geld geben? Schreiben wir ein paar Briefe an die interessierten Kunden. Ist effektiver, als wenn du die dann versuchst, mit der DSP zu erreichen, wenn du es schnell per Post machst und anklopfst. Das ist so ein bisschen halt einfach das Problem. Du darfst dich auch nicht kaputt targeten. So, du hast sehr viele Möglichkeiten, aber du musst doch immer noch der Maschine dahinter, und das ist der Algorithmus, der die richtigen User identifizieren soll, die Möglichkeit geben, überhaupt genügend User zu erreichen, um diese Identifizierung durchzuführen.
Ah, ja, okay, verstehe. Das heißt, viele planen irgendwie an sich, das war so der erste Punkt, den du gesagt hast, irgendwie erstmal mit zu geringen Budgets, weil sie es irgendwie auch vom Sponsored Advertising so kennen und gewohnt sind, dass sie auch nur Geld ausgeben, wenn jemand klickt. Und jetzt geben sie auch Geld aus, wenn sich das Ganze nur angeguckt wird. Und der zweite Punkt, den du sagst, und das kann ich total nachvollziehen, dass es natürlich wahnsinnig verlockend ist, weil man so viele Zielgruppenmöglichkeiten hat, dass man sich die Zielgruppe so eng baut, dass man nachher halt irgendwie, wahrscheinlich irgendwie 5 Leute irgendwie erreicht und dann das Budget auch gar nicht ausgegeben bekommt. Ne? Das ist ja auch was würdest du denn sagen? Ich kann mir auch vorstellen, wenn wir, sagen wir mal, wir haben eine passende Zielgruppe, wir haben auch ein vernünftiges Budget, wie häufig, also so ein Frequency Cap, wie häufig soll man denn so einen Nutzer erreichen? Siehst du manchmal Kampagnen, wenn du diesen Audit anschaust oder Berichte schicken lässt, dass da auch irgendwie Fehler sind oder drin steht, okay, ich will jeden nur einmal erreichen oder ich will jeden, keine Ahnung, 100 Mal erreichen. Ist das auch ein Thema, was dir in Audits ab und an mal auffällt?
Ja, auch da gibt es halt, prinzipiell heißt es halt, damit ein User deine Marke richtig identifiziert, brauchst du so 6 Berührungen oder halt sich deine Brand merken kann. Aber auch da kommt es ja darauf an, welche Funnel-Stufe reden wir gerade drüber. Wenn du im Performance unterwegs bist, solltest du auf jeden Fall gucken, genügend Berührungen mit dem Kunden zu haben. Du bist nur mit Display-Kampagnen unterwegs, das heißt so viel wie, wir werden alle täglich von so viel Display-Kampagnen zugekleistert auf unseren Geräten, ne? Sei es Handy, sei es Smartphone oder sowas, du musst da rausstechen durch genügend Berührungen. Das heißt aber auch nicht, das Gegenteil wiederum, und hier gab es einen prominenten Anbieter am Markt, der das Retargeting für sich ja spezialisiert hatte, ich nenne da heute keine Namen, aber die waren halt dafür bekannt, dass du auf irgendwas geklickt hast, dieser Technologieanbieter, und dann hast du das nur noch gesehen. Und wir kennen das, dass du gefühlt dann auf jede Internetseite gegangen bist und nicht ein Werbemittel hattest. Nein, du hattest oben das Leaderboard von diesem Produkt, dann das Seitenbanner, dann noch im Text das gleiche Banner. Mhm. Also heißt so viel wie, du hattest dann auf einmal so viele Berührungen, die ja auch keinen Mehrwert mehr gegeben haben. Daher ist es halt auch dahingehend, es gibt ein zu viel. So 6 Berührungen, denke ich, sind immer ganz gut. Wenn du jetzt zum Beispiel über Video oder sowas redest, kannst du auch mit weniger hingehen, weil Video dauert zumindest 15 Sekunden. Das heißt, der User wird länger mit der Brand zum Beispiel involviert, hat da mehr, was er sieht.
Ja.
Das heißt, ja, da kann man halt auch mit weniger hingehen. Aber natürlich ist es letztendlich auch so, dass man mindestens auch im Videobereich mit 2 planen sollte.
Ja, jetzt ist es ja so, wenn wir jetzt DSP-Kampagnen übernehmen, die in der Vergangenheit eventuell schon mal gelaufen sind, wir haben jetzt auch gerade etwas, das ist ein großer Verlag, so, die haben in der Vergangenheit das auch mit anderen Agenturen gemacht da ist es in den Agenturen so gewesen, dass das Leute sind, die machen Advertising, also die haben in der Vergangenheit viel so Sponsored Advertising gemacht, sind über die Amazon-Bubble als Agentur gewachsen im Sponsored Advertising Management. Haben dann irgendwann so viel Budget verwaltet, dass sie sagt, okay, jetzt machen wir auch DSP. Und dann machen die gleichen Leute, die Sponsored Ads irgendwie gelernt haben, auf einmal auch DSP. Und das ist etwas, das kann ich auch aus eigener Movesell-Erfahrung berichten. So in den ersten Jahren von Movesell war es bei uns ja auch so. So, wir sind ja, das ist ja ewig schon her, wir sind ja so 2016 gestartet knapp. Und auf einmal hatten wir dann so viel Budget im Sponsored Advertising, in der Sponsored Advertising-Verwaltung, dass Amazon uns ein DSP-Seed angeboten hat. Und dann in den Early Days saßen dann bei uns auch Leute dran, die halt irgendwie das Sponsored Advertising irgendwie gelernt haben, bis wir irgendwann realisiert haben, okay, das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil diese Kampagnen fahren regelmäßig gegen die Wand, und deshalb haben wir dann irgendwann natürlich umgestellt auf Leute, die vielleicht ganz andere Laufbahnen durchlaufen haben, wie ja dich zum Beispiel, ne, die aber schon immer in dieser ganzen AdTech-Welt halt irgendwie unterwegs waren, weil es halt irgendwie gänzlich anders ist. So, deshalb lassen wir uns immer, wenn wir, bevor wir mit einem Kunden zusammenarbeiten, machen wir immer erstmal so ein Audit und lassen uns ja bestehende Berichte schicken. So, das heißt, dass wir einmal gucken, okay, wie sind die DSP gelaufen, was gibt es für Potenzial, und nur wenn wir Potenzial erkennen, sagen wir, ja, gehen wir rein, wir sehen die und die Verbesserungsmöglichkeiten. So, jetzt sagen wir mal, das haben wir irgendwie durchlaufen. Du hast das Ganze auf die verschiedensten technischen Gegebenheiten geprüft, diese ganzen typischen Fehler, die Leute machen, die halt AdTech nicht ernsthaft gelernt haben, viele Audiences und. So, die Fehler, die ja gemacht werden, die sind dann irgendwie aufgedeckt, und dann stellen wir es aber richtig ein, und dann wählt der Kunde ein Produkt aus. So, und dann ist das ja immer noch keine Erfolgsgarantie, nur weil wir die Kampagne irgendwie richtig irgendwie aufsetzen, das Ganze technisch irgendwie gut ist, die Audiences richtig gewählt sind und so weiter. Sondern es kann ja auch am Produkt nachher scheitern, ne? Und ich glaube, auch da hast du irgendwie 1-2 Erfahrungen gemacht. Vielleicht kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ohne jetzt konkrete Namen zu nennen, aber ja, wie auch DSP-Kampagnen am Produkt scheitern können.
Genau. Ich glaube, lass uns da anfangen, wo ich eben quasi auch schon war. Wir sind bei Retargeting-Kampagnen, also wenn wir jetzt wirklich nur über eine Performance-Kampagne reden, die halt am ehesten halt mal scheitern, wenn man halt ehrlich ist. Weil am Ende des Tages geht es dabei dann darum, eine gewisse Menge zu verkaufen, um einen guten Return on Ad Spend zu haben oder einen guten Total Return on Ad Spend. Also da ist es somit am einfachsten natürlich zu sagen, so, dass es gescheitert oder halt eben nicht. Und da ist es halt eben einfach auch das Thema, wie bekannt ist halt eben dein Produkt. Das heißt, wenn du mit einem neuen Produkt auf den Markt gehst und möchtest zum Beispiel dort ein Retargeting machen über eine Performance-Kampagne, dann ist es halt super schwierig, weil du hast alleine schon keine Grundlage für ein Retargeting. Weil eben diese Asins, die du in dem Augenblick bewerben willst, ja noch niemand gesehen hat. Das heißt, du kannst da niemanden retargeten. Das heißt, du könntest versuchen, über zum Beispiel ähnliche Produkte hinzugehen, aber dann stößt es aufs nächste Problem. Vielleicht haben diese neuen Produkte noch gar keine Reviews. Und wir wissen alle, wie krass der User auf Amazon getrimmt ist darauf, dass du Produktreviews hast, dass die Produkte halt eben schon von anderen getestet wurden, bevor du selber halt eben hingehst und der erste Tester bist, so gesehen. Also je teurer das Produkt ist, desto eher möchtest du ja auch wissen, okay, ist das ein Produkt, wo ich weiß, ja, das ist gut, weil bevor ich jetzt irgendwas für 400 Euro kaufe, möchte ich auch wissen, dass die 400 Euro nicht aus dem Fenster geworfen sind. Dann ist es aber auch alleine das Thema, wie gut ist dein Produkt dargestellt? Hast du gute Produktbilder? Das heißt, haben wir in den Möglichkeiten, die wir nutzen, und wir nutzen hier immer gerne das E-Commerce Creative von Amazon, weil es halt eben von den meisten Usern im Internet bereits gekannt ist oder bekannt ist bei den meisten Usern. Und die wissen, wenn ich da drauf klicke, lande ich auf Amazon und da, ja, bin ich sicher. Weil wir wissen ja auch alle, ne, bestimmte Banner im Internet sind ja bis heute immer noch nicht safe. Von daher, dass man nicht immer auf alles random klickt, ist auch verständlich. Und dieses Banner nutzt halt wiederum auch die Produktbilder, benutzt auch den Titel, der dort eingetragen ist von den Asins, heißt auch das, ist das halt eben alles Amazon Style Guide gerecht? Ist es gut aufgesetzt? Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir auch das schon mal hatten, hast du auch genügend Produkte auf Lager? Weil du kannst durch so eine Amazon DSP auf einmal auch starten mit der Kampagne, super viele User, die mal sich dein Produkt angesehen haben, zurückholen zu deinem Produkt, die kaufen das dann, auf einmal hast du nach 2 Wochen gar nichts mehr von deinen Produkten da. Ist halt auch blöd. Das heißt so viel wie, okay, da muss die Kampagne erstmal pausiert werden, bis die Produkte wieder im Lager sind. Und wenn du hier halt auch über Amazon Fulfillment Center gehst, das heißt, die müssen ja dann auch erstmal wieder bei Amazon im Lager ankommen, dort verarbeitet werden, bis dann du die Kampagne weiterlaufen lassen kannst. Auch das ist halt echt nicht, ja, nicht gut quasi am Ende, wenn du dann halt anfängst mit einer Kampagne und die wieder direkt stoppen musst. Dann ist es aber auch einfach das Thema mit deiner Konkurrenz. Wie austauschbar ist letztendlich dein Produkt. Bist du eine Marke, und du hast da halt eben so ein gutes Beispiel schon gebracht, bist du schon eine Marke? Bist du etabliert? Oder ist es einfach so, dass dein Produkt direkt ausgetauscht werden kann gegen ein anderes Produkt, weil kein User eine wirkliche emotionale Bindung zu deinem Produkt hat? Das klingt doof, aber wenn du zu einem Produkt oder zu einer Marke irgendwas eher halt an Bindung hast, weil du eine positive Erfahrung gemacht hast, weil jemand, den du kennst, eine positive Erfahrung gemacht hat, weil du die Marke generell kennst durch ihren Kontext. Zum Beispiel, wenn wir über jüngere Zielgruppen reden, dann ist es ja auch oftmals so, dass Marken, die ein bisschen naturbelassener sind oder halt eben umweltbewusster produzieren, dort natürlich mehr Anklang finden, weil halt eben dieses Thema Ökologie und Klimawandel auch wichtig sind zu beachten. Und wenn eine Marke das halt auch einfach mit ausdrückt, bist du vielleicht mehr gewillt, dieses Produkt zu kaufen. Aber du kannst nur mehr gewillt sein, dieses Produkt zu kaufen, wenn du auch weißt, dass die ökologisch produzieren. Und wenn das nicht der Fall ist, ist auch hier dann das Problem, warum dich gegen einen anderen Kunden? Dann, ja, gibt es halt letztendlich auch einfach das Thema des Preises. Wenn wir hier von Tausender Kontaktpreisen reden, von 1 bis 2 Euro und dein Produkt kostet zum Beispiel 2 Euro, dann haben wir halt irgendwann das Problem, dass dein Produkt so gut verkauft werden muss, bevor du Break-Even quasi erreichst. Das muss halt weggehen wie warme Semmeln, sagt man so schön, ne?
Ja, also ich glaube, hier bei DSP kann man wirklich sagen, es macht natürlich bei teilweise Produktlaunches Sinn, wenn die ja natürlich schon einen gewissen Stapel Reviews haben und so weiter. Aber an sich ist ja Thema Sortimentstrategie auf Amazon super wichtig. Und wir sind große Freunde davon, nicht jetzt den Anspruch zu haben, Vollsortiment irgendwie anbieten und alles irgendwie bewerben, sondern gerade DSP ist ein Format, das eignet sich halt absolut für die Highlight-Produkte, die eben retail-ready sind, die Volumen bewegen, die vernünftig geplant sind und so weiter. Und ich würde gerne nochmal kurz auf das Thema Creative mit Dynamic E-Commerce Ads eingehen. Ne? Das hattest du gesagt, das ist letztendlich, kann man sich so vorstellen, Dynamic E-Commerce, das ist letztendlich eine Art Banner, was von Amazon bereitgestellt wird und was Amazon automatisiert aus deinen Produktinformationen generiert. So, das heißt, du musst dann jetzt irgendwie nicht mit deiner Grafikabteilung, Agentur, wie auch immer, jetzt ein Banner designen, sondern das generiert sich automatisch von Amazon. Und gerade wenn wir jetzt irgendwie im Lower Funnel sind, dann hat sich halt eben gezeigt, dass diese Dynamic E-Commerce Ads, die sind mit der besten Performance, das heißt auch dem besten Return on Advertising Spend. Und die Bestandteile von so einem Dynamic E-Commerce Ads, die generieren sich eben, wie gesagt, auf der Produktseite. Und wenn wir also keine Bewertungen haben, dann tauchen da auch keine Sterne drin auf. Oder wenn wir keine vernünftigen Bilder haben, dann tauchen da dann auch keine vernünftigen Bilder auf und so weiter. Und das wiederum schmälert natürlich wieder alles die Wahrscheinlichkeit, dass der Interessent auch nachher auf den Banner klickt. Und das ist natürlich ein Problem. So, und natürlich muss das Produkt am Ende, das glaube ich ganz essentiell, es muss natürlich eine Differenzierung gegenüber Wettbewerb haben. Es muss die Unique Selling Points haben. Es muss preislich attraktiv sein. Es muss gut bewertet sein. Und deshalb sagen wir halt, nimmt die Highlight-Produkte. Oder ne, Produktlaunches sind natürlich auch ist natürlich etwas, was gerne genommen wird für DSP-Kampagnen. Da ist man natürlich etwas weiter im Funnel oben. Das heißt, da geht es dann weniger um Retargeting. Das heißt, da geht es dann eher irgendwie um Consideration, Awareness und Co. Aber auch da sollte man sich natürlich zum Produktlaunch früh damit beschäftigen. Kriege ich mit zum Beispiel Amazon Wein und so direkt ein paar Bewertungen auf das Produkt, damit da alle relevanten Merkmale gegeben sind. Thema Creatives nochmal. Hast du da auch mal das erlebt, dass so ein Creative einfach den Amazon-User gar nicht angesprochen hat? Also irgendwie sagen, das muss ja jetzt nicht nur Lower-Funnel-Kampagne sein, das kann ja auch irgendwie ein Spot sein, dass man mal irgendwie Mid- und Upper-Funnel unterwegs sind oder dass das Creative einfach keine klare Kaufrelevanz gezeigt hat und so weiter. Also kann das auch etwas sein, woran Kampagnen scheitern?
Generell mit Bannern und sowas, das kann viel sein. Also sei es halt, dass das Design nicht gut ist, dass das Design untergeht auf den Seiten, dass es zu aufdringlich ist oder halt wirklich einfach nicht mehr professionell wirkt heutzutage. Also wenn du grelle Farben oder sowas nutzt, das will heute keiner sehen. Also das ist, ja, da hat, um Meta-Facebook von vor ein paar Jahren zu zitieren, als die angefangen haben mit ihrem Business Manager, Creative ist King. Das heißt so viel wie, wenn dein Creative gut ist, dann kann deine Kampagne auch nur funktionieren. Und wenn dein Werbemittel als solches schon nicht ansprechend ist für einen User, das heißt zum Beispiel auch gar nicht sagt, worum es darum geht, wenn es zu viele Animationen hat, zu aufdringlich ist, also es so viel wie auch wiederum den User Abneigung quasi mitbringt. Das ist halt auch auf der anderen Seite genauso schwierig. Also was die Werbemittel selbst angeht, muss ich halt sagen, es ist halt immer die Frage, habt ihr diese Werbemittel schon mal in anderen Bereichen auch genutzt? Was ist euer Ziel für das Werbemittel? Soll es eure Brand präsentieren? Soll es das Produkt präsentieren? Soll es in dem Augenblick auch nur educational sein, jetzt auch mit Video zum Beispiel? Weil wenn ihr zum Beispiel ein Produkt habt, das super erklärbedürftig ist, macht es natürlich Sinn, ein Video zu nehmen, was eher genauer nochmal erklärt, wie das Produkt funktioniert. Ist es halt eher, dass ihr eure Brand pushen wollt. Also es ist immer das Thema, was wollt ihr erreichen mit dem Werbemittel? Und wenn das hinterher nicht der perfekte Fit ist, das heißt so viel wie ihr wollt, dass euer Produkt mehr Aufmerksamkeit kriegt, aber ihr nur hauptsächlich über eure Brand redet oder einen schönen Werbespot habt, wo ihr die Landschaft zeigt und sonst was und nur in den letzten 2 Sekunden mal euer Produkt, macht es natürlich auch keinen Sinn.
Ah, okay. Das heißt, man kann ein Stück weit sagen, das Creative muss natürlich zu dem Ziel passen. Und wenn ich jetzt, ne, ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Mineralwassermarke Filsa denke, so, und die haben irgendwie ihren Slogan irgendwie ja, spüre die Natur oder sowas und zeigen dann irgendwie ein schönes Waldvideo, wie dann irgendwie ein Bach da entlang plätschert und nur am Ende ist so ein, kommt irgendwie Zeit, wird einmal kurz irgendwie die Flasche gezeigt, ist das natürlich eher etwas, was in der Branding-Ecke verortet ist. Das heißt, das matcht wahrscheinlich nicht, wenn man sagt, okay, ich habe einfach nur Abverkaufsziele und will halt irgendwie einen guten ROAS haben. Versus wenn ich jetzt sage, okay, ich irgendwie nehme so ein Dynamic E-Commerce Ad und habe da irgendwie alle Produktmerkmale drin, habe da ein Produkt, Preis, Reviews und so weiter und schreibe aber irgendwie unten rechts hin in die Ecke rein, irgendwie spüre wie die Natur, die Kraft der Natur, wie auch immer. So, dann kann das natürlich auch nicht mein Anspruch sein, dass dann auf einmal halt irgendwie das total auf meine Marke einzahlt. Ne? Das heißt, was man sagen kann, ist, dass es natürlich ein Fit geben muss zwischen Ziel und Creative und dass das natürlich aligned sein muss. Und da sieht man schon in den verschiedenen Creatives extreme Unterschiede, für welches Kampagnenziel die wie gut geeignet sind. So, also jetzt, wie gesagt, alles, was so Performance-Bereich ist, kann man, glaube ich, sagen, diese Dynamic E-Commerce Ads sind das, was am besten performt. Versus in dem Moment, wo ich halt irgendwie im Funnel etwas weiter oben bin. Das heißt, ich habe irgendwie ein neues Logo, was ich einführen möchte. Ich habe neuen Slogan. Ich habe meine irgendwie Back-to-School-Kampagne, was auch immer. Wo es also um Emotionen geht, wo es um Branding geht. Da muss man wahrscheinlich eh in den Bereich irgendwie Bewegtbild rein. Aber wenn ich irgendwie im Bereich Banner bin, dann muss es natürlich ja, eine schöne Waldatmosphäre in diesem Beispiel von Filser halt irgendwie abbilden. Das ist, glaube ich, ganz, genau, ganz wichtig.
Genau, und wenn wir halt im Bannerbereich sind, dann ist es generell immer so, je persönlicher das Banner ist auf den User, desto besser kann es halt auch funktionieren. Deswegen gibt es halt auch schon seit Jahren zum Beispiel sowas wie Dynamic Creative Optimization. Das heißt so viel wie, weil du in einer bestimmten Zielgruppe bist oder weil du an einem bestimmten Ort bist, und ich glaube, das kennst du auch, wenn du dann halt das nutzen gerne zum Beispiel Autohändler. Du guckst auf einer Webseite, siehst eine Werbung für einen Autohändler und es ist genau der Autohändler bei dir in der Nähe. Dann ist es nicht so, dass dieser eine Autohändler diese Werbung geschaltet hat, weil die meistens nicht alleine das Budget dafür haben, sondern dann ist das dann mehrere Autohändler, die sich zusammengeschlossen haben, weil sie zum Beispiel alle Hyundai-Autos verkaufen. Die machen dann eine Kampagne, aber der User sieht immer nur das passende Banner für seine Region, für seine quasi Autohändler in der Nähe. Das sind halt quasi diese dynamischen Anpassungen an Werbemitteln, die es halt auch gibt. Und auch das ist halt wiederum ein ganz wichtiger Punkt, dieses Persönliche. Und du hast im letzten Podcast auch was erwähnt gehabt, wo es darum ging, dass während Fußball der Werbespot auch angepasst war auf Fußball quasi von der Marke. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber auch solches sind halt super schlaue Themen. Wenn du eine Videowerbung machst und du bist zum Beispiel während der Champions League am Laufen, dass du das ganze Thema mit nutzen kannst für deinen Werbespot. Das macht natürlich mega viel Sinn, weil es viel mehr Engagement bringt, weil du den User, der sich das ja effektiv angucken will, hier das Fußballspiel, abholst, wo er sich gerade befindet, in seinem Fußballfieber, in dem Thema. Und dann da den perfekten Werbespot zu haben, ist halt bester Match, den man sich vorstellen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch mal aus einer täglichen Praxis habe ich noch mal ein paar Fragen mitgeben lassen. Das kann man sich vorstellen wie so ein DSP-Audit. So, also Fragen, die man irgendwie einer neuen Brand halt stellt oder wenn man mit einer Brand über das Thema DSP spricht. Ich kann ja mal die Fragen durchgehen und du kannst mal deine Gedanken dazu teilen. Ich glaube, das könnte ganz cool sein, so als Format. Was soll DSP bei euch halt, also Frage 1, was soll DSP bei euch wirklich leisten und woran messt ihr den Erfolg? Ne? Was könnte das sein? Viele Brands sagen Umsatz, meinen aber eigentlich Sichtbarkeit oder Marktanteil. So, ich kann mir vorstellen, dass viele, die auch irgendwie Sponsored Ads kennen, jetzt mal irgendwie immer sagen, ja komm, wir machen immer ROAS, beziehungsweise die Inverse dazu ARCOS und das ist es dann. Machen aber eigentlich eine Branding-Kampagne und können dann anhand des ARCOS oder des ROAS ist sie immer schlecht. So,
Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Und das ist auch so ein Thema, was man ganz viel merkt. Wir haben mittlerweile ja auch im Sponsored-Bereich die Möglichkeit, durch Display-Kampagnen und durch Sponsored-TV-Kampagnen quasi weiter oben im Funnel einfach auch auszuliefern. Und du musst dir dann halt auch die richtigen Metriken ansehen, um diese Kampagnen zu bewerten. Wenn du die dann weiterhin mit ARCOS bewerten möchtest, ist das vergebene Liebesmühe, das wird nicht funktionieren, weil natürlich diese Kampagne, eine TV-Kampagne oder eine Mid-Funnel-Kampagne haben nicht das Ziel, direkt was zu verkaufen. Durch Amazon, ja, haben wir die Verbindung zu einer direkten Verkaufsplattform und können hier wirklich auswerten, wie es sehr schwierig war, vorher überhaupt mal zu tun. Aber du musst dir dann halt auch die richtigen Parameter ansehen. So ist es zum Beispiel bei TV-Kampagnen, dass du dir die Reichweite ansiehst. Wie viele Unique-User haben wir erreicht? Du schaust dir an, wie viele Streaming-TV-Haushalte haben wir erreicht?
Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, super wichtig. Ziel halt ganz genau vorab festlegen und richtig festlegen. Ne, weil eine DSP-Kampagne ohne die richtige Ziel-KPI und ohne richtige Referenzwerte kann nicht erfolgreich sein. So, geht nicht. Und gerade bei irgendwie Agencies, die sonst irgendwie nur oder es kann ja auch sein, dass es irgendwie Freelancer sind, was auch immer, die sonst irgendwie nur Sponsor-Ads machen, die werden niemals mit richtigen Branding-KPIs halt irgendwie um die Ecke kommen. Und dementsprechend wird jede Kampagne schlecht sein, weil der ROAS wahrscheinlich immer irgendwie nicht ganz geeignet ist, außer wenn man halt irgendwie im Funnel bei Consideration oder Full Funnel halt irgendwie unterwegs ist und nicht jetzt irgendwie rein bei Lower Funnel. Yep. Ich glaube, das ist immer der zweite Punkt, so welche Rolle soll DSP eigentlich im Funnel spielen? Irgendwie Up, Mid oder Lower Funnel. Und ich glaube, DSP scheitert auch häufig, weil es halt alles gleichzeitig sein soll. Du hast dann keine Funnel-Logiken, teilweise widersprüchliche Kampagnenstrukturen, natürlich ganz falsche Erwartungshaltung und so weiter. Also so ein bisschen DSP ohne Funnel ist wie so ein Navi ohne Ziel. So, also wenn man nicht weiß, wo es halt irgendwie ist.
Das stimmt halt. Also du hast halt in jeder Kampagne, dass du ein gewisses Ziel einstellen kannst, was dann halt zum Beispiel ein ROAS-Ziel ist. Oder du kannst ein Reach-Ziel einstellen, aber wenn du nicht weißt, was hinter diesen Zielen halt wirklich steckt oder was das halt bedeutet, dann wird das halt schwierig. Dann ist es halt immer so, du hast In-Market-Segmente, du hast Lifestyle-Segmente bei Amazon selbst. Was bedeuten die dann halt jeweils? Wie weit oder nah am Kunden bist du dran? Und wie nah ist dieser Kunde dann wiederum an deinem Produkt? Das heißt halt, auch hier ist es halt wichtig, die Strategie richtig zu verstehen, wo befinden wir uns einfach gerade.
Ja, absolut. Frage 3. Wie sieht euer DSP-Setup aktuell aus? So Struktur, Budgets, Kampagnenlogik. Also das heißt, eine gute Performance, die entsteht ja nicht automatisch immer nur durch mehr Kampagnen, sondern die richtige Struktur. Siehst du manchmal Setups, wo einfach zu komplexe Strukturen sind, wo das Budget nicht dort irgendwie allokiert ist, wo es richtig wirkt? Kann man schon sagen, dass das ein Problem ist, weil man so viele Möglichkeiten hat?
Also mein persönliches Ding, was ich da schon gesehen habe, ist, dass man analog halt eben zu dem Sponsor-Bereich, wo du halt eben auf Produktebene sehr viel arbeitest und vielleicht für jedes einzelne Produkt eine Kampagne anlegst, brauchst du das eben bei der DSP nicht tun. Bei der DSP gehst du halt hin und setzt eine Kampagne auf und kannst da tausende Produkte gleichzeitig, besonders wenn du zum Beispiel ein Sportmarken, ein Klamottenhersteller bist, kannst du dann halt zum Beispiel alle deine T-Shirts in eine Kampagne tun oder halt deine Top-Performing-T-Shirts in eine Kampagne in allen Größen, dann brauchst du nicht für jedes einzelne T-Shirt quasi eine eigene Kampagne aufsetzen, weil hier geht die DSP halt letztendlich hin und optimiert auf das gewünschte Ziel. Das heißt halt so viel wie ROAS, das heißt, es werden alle Produkte, die du da drin hast und alle Produkte, die du dann bewirbst, werden halt gegeneinander quasi in Anführungsstrichen ausgespielt oder halt optimiert, welches am besten letztendlich auch funktioniert. Und das macht halt insoweit Sinn, dass du das alles in einer Kampagne hast, halt wenn du nämlich mehrere T-Shirt-Kampagnen einfach anlegst, kann es auch sein, dass du auf den einen und denselben User mit mehreren Kampagnen versuchst zu gehen und dich im schlimmsten Fall selber hochbietest quasi intern oder dir selber die möglichen Impressionen wegnimmst, die du halt für die Kampagne gebraucht hättest, aber dadurch, dass du alles in verschiedenen Kampagnen hast, bietest du auf einmal, ja, wollen 20 Kampagnen den einen User genau gerade erreichen. Und dann ist es so wie bei Findet Nemo, alle Möwen sitzen auf dem Stein und sagen meins, 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 meins und am Ende kriegt es keins.
So. Alright. Also Struktur, ähnlich wie Sponsor Advertising, DSP, komplett eigen und Riesenthema. Kann man wirklich sehr, 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 sehr viel falsch machen. Dann natürlich irgendwie Thema Audiences. Ne? Welche Audiences werden genutzt und warum genau diese? Ich glaube, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Mehr Audiences bedeuten nicht automatisch eine bessere Performance, sondern im Worst Case hat man halt irgendwie so viele Audiences, dass man irgendwie keine Zielgruppe mehr hat. weil alles sich irgendwie gegenseitig ausschließt und unabhängig. Das heißt, da gilt nicht irgendwie, da gilt vielleicht eher weniger ist mehr. So, das irgendwie kann man, glaube ich, so sagen.
Genau, also was das Thema da angeht, du kannst halt auch prinzipiell nicht nur mit uns, sondern auch mit oder jegliche Audience verknüpfen. Und das macht halt Sinn, dass du dann halt sehr viel mehr mit oder Verknüpfungen arbeitest. Das heißt, so viel wie wir wollen jemanden, der gerne Champions League sieht oder der gerne FIFA-Spiele sich anguckt auf Twitch oder jemanden, der selber gerne Fußballspiele kauft auf Amazon. Und durch diese Oder-Verbindungen kannst du halt viel mehr User erreichen, als wenn du sagst und. Weil und heißt immer, der muss alle diese Kriterien treffen oder heißt, der muss eins dieser Kriterien treffen. Und wenn du dann halt hingehst mit zum Beispiel Alter, kannst du halt arbeiten, wir möchten jemanden im Alter von 20 bis 40 Jahren, der Fußballspiele guckt oder halt eben Champions League guckt oder halt eben, und so kannst du halt eher arbeiten. Du musst immer genau gucken, wie setzt du deine Audiences auf. Aber du hast schon recht, manchmal ist weniger auch einfach mehr. Wiederum der Vorteil ist halt eben bei Amazon, dass die Zielgruppen, die wir haben, besonders im TV-Bereich, halt so gezielt schon sind, was du im TV so schwierig vorher machen konntest. Also CTV über Amazon mit den Amazon-Daten ist halt immer noch mega cool.
Ja, absolut. Fünftens, wie sind eure Creatives aufgebaut und wie oft werden sie wirklich erneuern, ne? Also Creatives, Riesenhebel, häufig vernachlässigt, wir haben eben schon drüber gesprochen, wenn DSP halt nicht irgendwie am Targeting scheitert, dann halt irgendwie fast immer an den Creatives. So, das heißt, wir haben irgendwie über Monate statische Creatives. Wir haben, und das ist, glaube ich, super wichtig, keine klare Message beziehungsweise keinen klaren Audience-Fit. So, das heißt, irgendwie das Problem, was ich mit dem Produkt löse, das sollte in dem Creative halt auch dargestellt werden, dass man genau das Problem damit löst und genau da irgendwie die Audience halt fittet. So, ich glaube, das kann man auch so sagen. Haben wir eben auch schon drüber gesprochen.
Ja, genau. Und halt einfach, wenn du zum Beispiel saisonale Produkte hast, kannst du halt auch im Werbemittel einfach die saisonalen Produkte austauschen. Das heißt, du musst nicht immer die 10 Produkte nehmen, sondern du sagst zum Beispiel, am Anfang nimmst du Pullover am Anfang des Jahres und dann nimmst du irgendwann T-Shirts und dann nimmst du Badehosen und dann gehst du wieder auf die T-Shirts, um dann wieder auf die Pullover zu gehen. Du kannst halt auch dein Werbemittel, was das angeht, tauschen. Pass es an die Zeit, pass es an die Message an.
Definitiv. Nummer 6. Wie messt ihr den Impact von DSP auf euren Gesamtumsatz? Ich glaube, was wichtig ist, dass man versteht, dass DSP halt häufig indirekt wirkt, aber direkt bewertet wird. So, also man kann jetzt nicht DSP wie Sponsored Ads irgendwie messen, weil dann trifft man die falschen Entscheidungen, weil dieser inkrementelle Effekt, der bleibt häufig unsichtbar. Also was ist zum Beispiel so ein wertvolles Instrument der Amazon Marketing Cloud? Wir können sehen, welche Touchpoints wir bei dem Kunden gesetzt haben. So, das heißt, wir haben irgendwie eine Sponsorort, irgendwie TV, beziehungsweise wir haben eine Kampagne innerhalb von Prime Video und da bewerben wir einen neuen Kickroller und dann irgendwie 3 Wochen später sucht irgendjemand genau nach diesem Kickroller, kauft ihn und klickt aber auf eine Sponsor-Ads-Kampagne und dann sagt man, okay, ja, nur meine Sponsor-Ads-Kampagne hat was gebracht, weil ich sehe hier den Umsatz, aber tatsächlich hat er ja nur danach gesucht, weil er die Prime Video-Kampagne gesehen hat davor und das ist so ein bisschen dieses Indirekte, so wie ich es verstehen würde. Ich weiß nicht, da hast du noch was dazu, aber das ist sowas, wie ich mir das erkläre.
Genau, das ist das, was ich auch eben meinte. Eine Amazon-DSP-Kampagne ist halt meistens dafür da, um, sagen wir mal, einen kalten User wieder zu aktivieren. Das heißt, so viel wie der User hat sich das Produkt vielleicht schon mal von selber angesehen. Also wenn wir sehen das ganz oft, dass ein User dann halt zum Beispiel schon mal über eine Sponsor-Kampagne eine Berührung hatte, aber dann nicht direkt gekauft hat. Daraufhin haben wir eine Berührung mit einer DSP-Kampagne, worauf dann wieder zum Beispiel eine Sponsor-Kampagne folgt, weil er dann halt, er hat das Banner gesehen, morgens im Zug sitzt er auf dem Weg zur Arbeit und abends auf der Couch denkt er sich, ach ja, ich wollte das nochmal nachgucken, geht dann aber direkt auf Amazon, sucht danach und dann hat er wiederum die Sponsored-Berührung. Aber diese morgendliche Berührung war genauso wichtig, ihn wieder daran zu erinnern. Komm doch nochmal zurück, schau dir das doch nochmal an.
Ja, hundertprozentig. Dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt, 7. Was wäre für euch so ein klares Signal, dass DSP gerade Geld verbrennt? Ich glaube, das ist so eine Frage, auf die die meisten Marken auch keine Antwort hätten, weil viele Marken halt zu spät merken, dass DSP nicht gesund läuft, und ich verstehe es auch. Das ist halt sowas, was wir auch immer mit unserem DSP-Audit dann halt herausfinden, wo gibt es wirklich Warnsignale, und dass man Marken von dieser Situation wegbringt, okay, ich muss irgendwie DSP machen, und es wird aus Unsicherheit und Angst vor Fehlern halt einfach weiter ausgegeben, aber es hat gar nicht den tatsächlichen Impact, weil man sich vielleicht sogar ein Stück weit hinter diesem indirektem versteckt, weil man halt schon sagt, ja, DSP muss ich halt irgendwie machen, um es zu machen, und das wird schon irgendwie Nutzen haben, aber man kann es ja schon ganz genau auch auswerten über die AMC, und wir decken auf jeden Fall regelmäßig Kampagnen auf, wo man sagt, okay, Leute, warum zur Hölle lasst ihr das weiterlaufen? Und die Marken sind gar nicht in der Lage, das selbst irgendwie zu bewerten oder bei der Agency zu challengen, weil es auch so natürlich irgendwo auch komplex ist, dass man gar nicht unbedingt aufdecken kann, ob hier gerade was gut oder was schlecht läuft. Und man versteckt sich dann so ein bisschen dahinter, ja, indirekt wird das schon irgendwie sinnvoll sein, aber wir würden halt direkt klar sehen, okay, macht gar keinen Sinn. Das heißt, irgendwie so Komplexität ist auf jeden Fall etwas, was durchaus auch, glaube ich, Unsicherheit erzeugen kann.
Würde ich auch sagen. Also dadurch, dass nicht unbedingt viele Leute ja schon mal mit einer DSP gearbeitet haben, mit denen wir reden, ist es halt so, dass es sehr viel wirkt wie eine Blackbox. Und da wollen wir halt auch immer hingehen und mit Education den Leuten erklären, okay, warum macht das Sinn, zum Beispiel mit Budgets von da anzufangen? Warum macht das Sinn, jetzt als Ziel den Total ROAS zu nehmen und nicht den ROAS? Also uns ist immer ganz wichtig, dass wir versuchen, so viel wie möglich dem Kunden auch einfach mitzugeben an Wissen, dass er selber die Tools auch irgendwann an der Hand hat, um zu bewerten, funktioniert das oder nicht. Und dann im besten Fall wir zusammen merken, hey, das funktioniert, lass uns doch das Ganze nochmal weiter ausbauen, lass uns doch nochmal mehr Budget in ein Retargeting reinsetzen. Hey, das funktioniert, lass uns doch ein paar mehr User erreichen, um mit Consideration dran zu gehen. Also, dass wir wirklich schauen, den User, den Kunden letztendlich mit abzuholen durch eben Wissen und man gemeinsam dann das Beste zusammen erreicht.
Ja, ganz klar. Thema Education. Also wir können sagen, so in knapp 70%, teilweise mehr der Audits finden wir halt ungenutztes Potenzial, schlechte Budgetallokation, falsches Setup und so weiter. Nicht, weil DSP schlecht ist, sondern weil es halt einfach falsch eingesetzt wird und weil viele Agenturen da draußen einfach von dieser Sponsored Advertising-Denke kommen, und das ist nicht richtig so. Und wir sagen halt, okay, lass uns das gemeinsam mal anschauen. Und man macht so ein Audit und spricht einfach darüber. Und im Worst Case habt ihr einfach zusätzliches Wissen gewonnen. Ihr habt jetzt wahrscheinlich dem Flo auch schon ein paar Stunden halt irgendwie zugehört. Das heißt, die paar Minuten für so ein Audit machen dann auch nicht den Unterschied. Aber das ist ganz häufig dann mit so einem Aha-Effekt verbunden, dass man sieht, okay, wie funktionieren meine DSP-Kampagnen wirklich? Und wenn sie heute nicht die gewünschten Ergebnisse bringen, dann wird es ja wahrscheinlich irgendwie am Setup liegen. Das heißt, irgendwie, wenn ihr Interesse habt, lasst gerne mal raufschauen. Flo, das letzte Wort hast du. Von meiner Seite aus, glaube ich, haben wir über einige Themen gesprochen. Kann man sicherlich an der einen oder Stelle auch nochmal vertiefen. Aber ich glaube, es war richtig, hier den ersten Aufschlag zu machen.
Ich denke auch. Also prinzipiell ist es halt wichtig, die DSP ist kein Allheilmittel. Man muss sich genau vorher definieren, was die Ziele sind und was man erreichen möchte. Und dann ist es halt eben wichtig, dass man sieht, dass die DSP in einem großen Kosmos von Technologien steckt und die Möglichkeiten so groß sind, dass man auch erstmal sehen muss, was davon brauche ich denn jetzt wirklich.
Alright, top. Flo, vielen Dank für die spannenden Insights, und wir hören uns da wieder im nächsten HM DSP Snack. Euch eine erfolgreiche Woche bis dahin. Ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.